so eine gesunde 35-Stunden-Woche, ne, angemessenes Einkommen, das ist doch das, was wir alle wollen. Also von daher dieses mit sich selber auch in die Kritik gehen, mit Kennziffern arbeiten, Zeiten zu messen. Und wenn ich die Kennziffern sehe, dann komme ich automatisch auf die Idee, okay, ich muss was optimieren, weil ich mit mir selber unzufrieden bin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute bei mir, bei eurem Lieblingsschwaben, Benedikt Aaron Deutsch, live am Mikrofon, nicht live vor Ort, Stefan Busch, Progress Finanzplaner und wahrscheinlich mein mit Abstand liebster Prozesscoach, den die Branche jemals gesehen hat. Hallo Stefan.
Servus.
Bevor wir heute ein sehr spannendes Thema angehen, und zwar wie sich Beratung, Vermittlung und das Maklerbüro für junge Makler in der Zukunft vielleicht durch so 1, 2, 3, 4 Meilensteine, die es aktuell gibt oder die kommen werden, entwickeln wird, machen wir wie immer 5 schnelle Fragen.
Sehr, sehr gern.
Prinzip ist dir bewusst?
Ja.
Okay, leg mal los.
Ich lasse mich drauf ein.
Was ist das Nervigste an deiner Wohnung /Haus?
Ich bin vor 3,5 Jahren in mein Traumhaus gezogen. Was ist das Nervigste? Wir haben eine sehr große Glasfront und bei uns oben im Wohnzimmer ist es, wenn die Sonne scheint, relativ warm. Das ist das Nervigste.
Ich habe die Frage mal Kai Schmid im Podcast gestellt, hat er gesagt, seine Frau, und hat sich vor Lachen fast nicht mehr eingekriegt.
Davon nehme ich Abstand.
Und wir wissen alle, er hat es nicht ernst gemeint.
Genau.
Welche Kleinigkeit macht dein Leben deutlich besser beziehungsweise deutlich schlechter, wenn du sie nicht dabei hast?
Das sind die Learnings der letzten Jahre, die ich machen durfte. Mit viel Glück, tat weh. Was macht mein Leben, mein Dasein deutlich besser? Ich habe gelernt, loslassen zu können. Auch mal, und das machen wir jetzt gleich nach unserem Podcast, den Laptop zuzuschlagen und erst wieder Montag früh 6 Uhr aufzumachen. Bis dahin ist mir alles egal. Also einfach mal Pause machen zu können, zu atmen. Was mir Stand heute viel Kraft gibt, ist, dass ich beruflich genau die Themen anpacken darf, die mir Spaß machen, wo ich was bewegen kann. Und natürlich, weil wir gerade über die Frau gesprochen haben, was mich immer wieder erdet bei den ganzen vermeintlichen Problemen und Erfolgen und was man alles hat, meine Familie. Wenn mir meine 2 Jungs dann wieder, weil sie heute Nachmittag völlig übermüdet aus der Schule und Kindergarten kommen, die Ohren voll jammern, das erdet immer wieder sehr gut.
Ich fand die Antwort Wahnsinn, deswegen habe ich sie laufen lassen. Ich glaube aber, du hast die Frage gar nicht beantwortet. Es ging quasi darum, welche Kleinigkeit macht dein Leben, also was du dabei hast, wo es dir besser geht, welche Kleinigkeit, wie wenn du sie nicht dabei hast. Ich habe es an materielle Dinge gedacht, keine Ahnung, wie ein Taschenrechner oder ein Autoschlüssel.
es ist immer was in der Hand zu haben, zum Spielen.
Es ist bei mir tatsächlich auch so, ich habe hier immer einen Stift, mit dem ich echt ganz gut flippern kann. Es sei denn, genau. Ich muss mich darauf konzentrieren, dann wird es schlechter. Aber wenn ich so unbewusst nebenher mache, klappt es echt ganz, ganz gut.
Ich hatte mal eine Zeit lang so ein Fingerskateboard.
Hast du dir, ja.
Lego-Männel habe ich auch immer gerne zur Hand. Oder was ich auch habe, Achtung. Einfach mal ein schönes Matchbox, wo man dann hier so schön rumfahren kann, weißt du? Also irgendwas zur Hand zu haben.
Das ist so das Kind in einem, das dann doch nie ganz erwachsen wird.
Genau, genau.
Womit kann man dir wirklich gar keine Freude machen, worüber sich viele andere freuen würden?
Mit Lobeshymnen. Ich liebe es, Feedbacks zu bekommen. Und ja, es geht auch runter wie Öl, wenn man eine Art der Bestätigung erhält. Mein Kollege Tom sagt immer, ich brauche die Herausforderung, wo ich mich wie so ein Pitbull festbeißen kann und dann so lange schüttel, bis ich die Herausforderung gelöst habe. Ich liebe kritische Feedbacks, um mich weiterentwickeln zu können. Und Komplimente, Lobe sind nett, aber bringe mich nicht wirklich weiter im Leben.
Habe ich gar nichts dazu zu sagen.
Ganz spontan.
Was ist schlimmer? Jemand, dessen Wäsche stockig riecht oder jemand, dessen Wäsche zu sehr nach Waschmittel und Weichspüler riecht?
Das Erstere kennt man, wenn die Wäsche nicht gut getrocknet war, draußen oder im Wäschetrockner, wenn es so einen leichten Muff hat. Diese Sachen ziehe ich auch nicht an, die gehen direkt wieder in die Wäsche. Ich kann das nicht riechen. Ich bin sehr geruchssensibel, muss man tatsächlich sagen. Also dann lieber wirklich ein gutes Waschmittel, schöner Duft. Genau.
Ich habe da oftmals die Gabe dafür, dass wenn wir Wäsche bei uns auf die Terrasse stellen, weil es warm ist und sie dann reinholen und dann manchmal stellt man Wäscheständer in die Küche und ich habe die Gabe immer an so Tagen dann irgendwas quasi in 2 Kilo Öl anzubraten und vergessen, genau, einen Abzug anzuschalten. Wo meine Speck Frau kotzt. Zwiebeln. Ja, genau so. Meine Frau kotzt, wenn sie sieht und ich so, scheiße, ich habe nicht dran gedacht.
Wobei so ein Speck- und Zwiebelduft schon relativ angenehm sein kann.
Und ich auch. Vorletzte Frage, liebe ich. Klopfen oder klatschen beim Zustimmen?
Nicken wäre jetzt meine Antwort gewesen. Zustimmen ist es dann doch eher das euphorische Klopfen.
Okay. Was ist deine Nachhausekommen-Routine? Davon zählt es bei dir wahrscheinlich auch, wenn du dein Büro verlässt. Was ist deine Routine?
Bei mir ist es Tür öffnen, Tür schließen und dann bin ich zu Hause. Tatsächlich meinen Jungs Hallo sagen, fragen, wie der Tag war. Die Antwort ist immer dieselbe. Gut. Dann nochmal nachfragen, was war denn gut? Einfach mit den Jungs, die kommen ja immer so gegen 15, 30, 16 Uhr nach Hause. Manchmal habe ich 18 Uhr noch Termine. Einfach eine halbe Stunde kurz mit denen, wie läuft's, wie war's Fußballtraining? Um einfach auch diesen, wieder, was ich vorhin sagte, das Erden, den Abstand von diesem Wahnsinn, den man ja beruflich hat, kurz zu haben.
Du meinst wirklich so, wenn das Schlimmste am Tag war, dass jemand dir die Schaufel geklaut hat und du dann nochmal ganz kurz sagen musst, hey, eigentlich geht's uns gut, eigentlich ist Leben schön.
Genau, es ist einfach niedlich, wenn sie sich dann über Alltagsdinge, wo du denkst, ach, in deinem Alter möchte ich gerne nochmal sein. Genau.
Zu mir hat mal eine 4-Jährige gesagt, Benne, das Leben ist halt hart.
Scheiß Schule. Alles doof, genau.
Gut, sage ich, passt. Wenn das eine 4-Jährige schon erkannt hat, dann muss da was dran sein.
Gestern, mein Kleiner, muss man dazu sagen, Trauertag, er hat ein Hurricane FC Bayern Trikot. Wir sind FC Bayern Fans. Er ist gerutscht im Kindergarten und hinten an der Hose hat so einen Faden gezogen. Wir mussten gestern Abend unbedingt noch mal nach neuen Trikots gucken, weil das ging gar nicht, das gute Trikot. Wo du denkst, es ist doch nur ein Faden.
Es ist, ja. Ich hatte, aber das ist manchmal, in unserer alten Wohnung war die Spülmaschine an der Wand. Und ich habe es gehasst, wenn jemand anders eine Kaffeetasse reingestellt hat, weil der im Zweifel nicht wusste, dass du die letzten 3-4 Tropfen aufpassen musst, weil du drehst die Tasse um und dann siehst du diese Flecken an der Wand. Hat außer mir kein Mensch gesehen, weil wenn du einmal drüber gegangen bist, war es wieder weg. Ich habe aber immer diesen Schatten noch gesehen und es hat mich tierisch genervt, dass ich am liebsten das ganze Haus gestrichen hätte, nur dass dieser Fleck nicht mehr da ist.
Ausziehen, umziehen geht gar nicht, ja.
Also dass ich kann es nachvollziehen, dass dein Junior das nicht so cool fand. Und natürlich muss man, vielleicht hat er es einfach auch schlau gespielt und wollte einfach nochmal ein Trikot haben.
Ja, er hat halt das von der Vorsaison, das kann natürlich strategisch, wobei ich das bei dem 4-Jährigen jetzt noch nicht glaube, aber das kann natürlich auch strategisch das Ziel gewesen sein, das neue aktuelle Trikot zu haben.
Wobei ich es noch besser fände, wenn es wirklich vom 4-Jährigen genauso geplant war.
Vielleicht, ich habe nicht weiter nachgefragt.
Stefan, lass uns zu einem großen Thema kommen. Wie wird sich der Vermittlermarkt der Zukunft verändern? Vielleicht zum Hintergrund. Wir beide gehen ja jetzt bald im Herbst in die dritte Runde Prozessoptimierung. Du unterstützt Makler wie mich dabei, quasi ihre Prozesse zu optimieren, zu verbessern und immer aufs nächste Level zu bringen. Daher weiß ich, dass wir jetzt über ein Thema reden, das Punkt A in deinem Kompetenzbereich liegt und Punkt B, dir irgendwo auch eine Herzensangelegenheit ist. Die große Frage, du darfst ja gerne für dich auch kleiner machen mit dem Thema starten, das dir passt. Wie wird sich der Vermittlermarkt ändern?
Ach, wenn man das nur wüsste und die Glaskugel im Schrank hätte. Ja, das ist für mich ein Leidenschaftsthema. Man muss ja dazu sagen, das hatten wir ja gerade eingangs, es ist ja jetzt diese Transformation, dieser Wandel und was da alles passiert, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Seitdem es Vermittler gibt, unterliegen wir einer stetigen Veränderung. Seitdem es die Menschheit gibt, gibt es einen Wertewandel und eine stetige Veränderung. Die Welt dreht sich. Und dreht sich hoffentlich noch sehr lange. Ich beschäftige mich gerne mit dem Thema, für die Zuhörer. Für mich ist es immer wichtig, ich bin damals mal nach meinem BWL-Studium, Finanzwirtschaftsstudium in die Branche gegangen, weil ich die Branche zu etwas Besserem machen wollte und immer noch will. Nicht, damit die Branche besser ist, sondern dass unsere Gesellschaft endlich. Und da glaube ich, dass wir noch viele Hausaufgaben haben, dass unsere Branche endlich der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerechter wird. Und wie wird sich die Branche verändern? Ja, wir haben, ich kann immer viele Buzzwords bedienen, ne? Wir haben das ganze Thema KI, wir haben eine immer strengere Regulierung, das ganze Thema, wie wird es mit Provision, Kotagen weitergehen? Der Aufwand für alle Versicherungsmaklerinnen wird ja nicht weniger. Jetzt haben wir auch noch das Problem, dass unsere Mandantinnen immer klüger werden. Die haben Quellen, Informationen, die können alles lesen, die kommen teilweise in meine Beratung, wo ich mir denke, wie kannst du mit 25 so fit in dem Thema sein? Was stimmt mit dir nicht? Also da haben wir ja einige Themen, die vor uns liegen. Und ich glaube, wie wird sich die Branche verändern? Ich glaube, um mal so ein Bild zu sprechen, ich glaube, wir als Vermittler müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir beraten und vermitteln. Ich glaube, wir werden in Zukunft eher nur noch beraten und auch nur noch dafür angefragt werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses ganze Thema der Vermittlung, Produkte zu finden, Produkte zu vergleichen, egal ob das jetzt im Investment, in der Finanzierung, in der Versicherung ist, das wird irgendwann nicht mehr unsere Aufgabe sein. Das wird keiner mehr von uns wollen. Da werden wir auch keine Mehrwerte mehr stiften können. Wir haben es ja heute schon in Teilbereichen. Wir sehen, was in Depots, ETFs, Trade Republic, Neobroker allgemein passiert. Das heißt, wir werden zwangsläufig dorthin kommen, wo ich die Branche schon immer haben will, in die Beratung, in die Aufklärung, den Menschen richtige Fragen zu stellen, zuzuhören, und jetzt nicht mit dem vermeintlichen Bedürfnis, ich brauche Steuervorteile und platziere eine Basisrente, hin zu, was ist denn dein wirklicher Bedarf und Bedürfnis, Prioritäten aufzeigen, Strukturen vorzugeben, was ist heute wichtig, was machen wir morgen, bau doch bitte erstmal Notgroschen auf, krieg erstmal eine Übersicht über deine Ausgaben hin, bevor wir jetzt über ETFs sprechen, denk bitte erstmal an deine Risikoabsicherung, also Existenzschutzabsicherung, zum Beispiel Berufsunfähigkeit, Rare Disease, bevor wir jetzt über Rentenversicherung reden, und den Leuten einfach, die Leute an die Hand zu nehmen und wie eine so eine Art Lebensphasenberatung. Also es werden Finanzcoaching-Elemente immer mehr eine Rolle spielen. Es wird dieser allgemeine Financial Planning-Ansatz eine immer größere Rolle spielen und das Thema Vermittlung, so leben wir es ja heute schon größtenteils. Gebt mal ab. Wir sind der Allgemeinarzt, wir machen die Untersuchung, treffen eine Diagnose, erklären, wie es zu dieser Diagnose kommt, erklären die Folgen der Diagnose, ich schreibe ein Rezept und dann gehen die in die Versicherungsapotheke, und holen sich ihr Produkt.
Wie kommen wir zu dem Punkt? Also, ich weiß, die Frage ist wahnsinnig doof, weil du jetzt wahrscheinlich 7 Stunden Monolog halten könntest.
Ja.
Aber wie kommen wir in die Richtung?
Wie kommen wir in die Richtung?
Also glaubst du, es sind externe Anreize, wie jetzt zum Beispiel das Altersvorsorgedepot, das einfach die Provisionen kürzen wird für Altersvorsorge und deswegen zwangsläufig Makler und Vermittler sich vielleicht mehr mit Honoraren oder einem allgemeinen anderen Standbein, um Geld zu verdienen, konzentrieren?
Naja, sagen wir es mal so, Altersvorsorgedepot, ich war letzte Woche Donnerstag zu einer Konferenz und da saßen wieder die grauhaarigen, selbstbewussten Herren unserer Branche vorne auf der Bühne. Und ein Versicherer, ich nenne keinen Namen, fing dann eben an, ja, wir gucken mal, wie wir dieses Produkt auch für Vermittler interessant machen, indem wir da so viel wie möglich Provision reinbringen, wo ich mir denke, Alter, da haben wir wieder ein neues Produkt, was wir alle vorne an die Rampe stellen können und irgendwelche Vertriebsaktionen machen können. Ist das der Weg? Es sind viele Themen, die hier ein Brechen. Es wird die KI sein, die uns in gewissem Maß Zeit schenken wird. aber uns in einem gewissen Maß auch Einnahmen wegnehmen wird, weil schlichtweg Dienstleistungen nicht mehr gebraucht werden. Es wird dieser Wandel in der Gesellschaft sein. Wir sehen es bei jungen Leuten, unser Kundenbestand ist 35 Jahre alt. Die kommen nicht zu mir und sagen, mach mir mal eine Haftpflicht, mach mir mal eine Berufsunfähigkeit, mach mir mal eine Rentenversicherung. Die kommen zu mir und sagen, du, kannst du mir mal erklären, was wichtig ist? Kannst du mich an die Hand nehmen? Ne? Also das sind andere Bedürfnisse auch mittlerweile. Es wird eine immer größere Nachfrage an Honoraren sein. Und ich gehe echt weg davon, dass keiner bereit ist, in der Gesellschaft Honorare zu bezahlen. Ich erlebe Gegenteiligeres. Es ist immer nur die Frage, was kriege ich für den Preis? Es wird die Regulatorik sein, dieser Aufwand, den wir auch in Dokumentation und dies und jenes haben, es ist einfach der Wahnsinn. Ich sage immer, wenn man in 10 Jahren noch Geld verdienen möchte, und das ist ja die, ne, bei den meisten die Motivation, verdiene ich in 10 Jahren noch Geld, dann müssen wir einen gedanklichen Shift hinlegen, weg von ich gehe in Beratungsgespräche und vermittle ein Produkt, ich weiß schon genau, was ich platziere, hinzu ich gehe ergebnisoffen in ein Beratungsgespräch, höre zu, stell Fragen und kann dann mit meinem breiten Wissen erste Antworten liefern und habe hinten dran ein Spezialistennetzwerk, also dieses arbeitsteilige Spezialisierungsthema immer wichtiger. Also es sind viele Themen, die uns dazu führen werden und die uns dazu bringen, wenn wir stehen bleiben, dass wir kein Geld mehr verdienen werden.
Bin d'accord damit und immer mehr d'accord. Also wir haben ja bei unserem Coaching, das wir zwei oder Mentoring-Programm, mir ist egal, wie man es nennt, jedes Mal reden wir ja drüber und ich muss sagen, jeden Monat bin ich weiter bei dem Punkt, dass ich dir recht geben muss, dass Leute keinen Schmerz beim Honorar haben. Leute sind auch bereit, ihren Stundenlohn zu zahlen oder eine monatliche Pauschale. Es ist mal völlig egal, aber du kannst über einen monetären Ausgleich eine Wertigkeit beim Kunde erzielen. Ich erlebe es vor allem beim Neukunden. 2 von 3 Neukunden fragen inzwischen, wie bezahle ich dich? Das gab es vor 5 Jahren gefühlt noch nicht ganz so. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn ich damit einverstanden bin, dass meine Dienstleistung Geld kostet, dann ist auch der Kunde einverstanden, dass die Dienstleistung Geld kostet. Und wenn das nicht ist, dann wird es nicht dein Kunde. Ich habe einen herrlichen Fall, wo ich mir wahnsinnig viel Zeit sparen konnte. Ich habe eine Anfrage von einem Privatier bekommen, der 35 Autos privat hat. Habe ich mit ihm telefoniert und sage ich, lieber Kunde, ich würde alle Autos einsammeln. Wir machen eine gescheite Analyse und dann können wir gucken, ob wir es ungedeckt bekommen oder nicht. Weil er gesagt hat, er hat auch noch 2, 3 Gebäude und hier noch ein paar andere Sachen. Sage ich, ich würde alles einsammeln und dann gucken wir Step by Step. Oder ich muss ihm 2 Arbeitstage in Rechnung stellen, dass wir uns das Ganze anschauen. Weil irgendwie hat es mich schon gekitzelt, diesen Bestand einzusammeln. Dann sagt er, Herr Deutsch, ich verstehe das. Aber ich garantiere Ihnen, wenn ich jetzt 5 andere Maklerkollegen von Ihnen anrufe, machen es 4 umsonst. Sage ich, aber es ist ja unternehmerisch eigentlich doof, dann bei jemandem zu landen, dem seine 2 Tage völlig egal sind. Sagt er, das stimmt, aber mir ist auch egal. Dachte ich, okay, Geschichte geht weiter, Stefan. 2 Tage später gehe ich in ein Online-Maklerforum, wo dann ein Kollege 15 Kilometer von hier weg genau das gepostet hat. Hallo, ich habe einen Kunden mit 35 Autos, wo kann ich die unterbringen? Und ich finde es völlig legitim, ich mache das ja auch, in Fachforen quasi Fragen zu stellen. Ja. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt hat der potenzielle Kunde jemanden gefunden, der es umsonst für ihn macht, potenziell aber keine Ahnung hat, was er da tut. Aber trotzdem den Fall annimmt, weil er es muss oder ja, weil er genug Zeit auch dafür hat. Und das war für mich auch nochmal so eine Erleuchtung zum sagen, es war völlig fein, dieses Schutzschild für mich selber reinzuhängen, zum sagen, ich darf da Geld verdienen. Ansonsten spare ich mir 2 Tage Arbeit.
Ja, ich bin bei dem, ich liebe die Honorarberatung. Ich durfte jetzt einige größere Vertriebe ja auch stolz schon beraten, einige Beraterinnen, Maklerinnen, wie auch immer. Ich bin bei der Honorarberatung trotzdem immer sehr vorsichtig, weil ich leider auch weiß, wie wir haben überall schwarze Schafe, auch in der Honorarberatung, 60-70% der Beraterinnen da draußen Honorare platzieren und in welcher Höhe. Jetzt vor kurzem erst wieder erlebt, Basisrente gekündigt, neue abgeschlossen, 8.000 Euro einmaliges Honorar. Also das ist so ein Thema, da könnte ich echt schreien an die Wand rennen, weil das weit weg von Ethik, Moral und allem ist. Also Honorarberatung ist ja am Ende nicht der Mehrwert für den Kunden. Wir sind damals, war für uns klar, wie wir beraten wollen, wie wir uns selbstständig machen wollen und dann schwingt auf einmal mit, verdammt, wenn ich die Leute jetzt im Umgang mit Geld berate, wenn ich das erkläre, jenes erkläre, Haushaltsplan mache, Kontenstruktur, Schuldentilgung, was auch immer, da einfach auch mal aufräume bei denen, dann verdiene ich kein Geld oder ich habe ein Honorar. Dementsprechend sind wir ja in die Honorarberatung gekommen, weil sonst würde es uns heute als Progress-Finanzplaner nicht mehr geben. Das heißt, Honorarberatung muss, da werden wir nicht so schnell hinkommen, aber es muss eine gewisse Ethik und Moral dahinter sein. Es müssen sauber kalkulierte Stundensätze sein. Es muss eine transparente Zeitmessung geben. Es muss ab Sekunde 1, und das zitiere ich gerne meinen Freund Norman Wirth, gegenüber dem Endkunden auch klar sein, was kostet das der Spaß, was kostet die Fete, was bekommt er, ne? Und welche Möglichkeit hat er auch. Wir brauchen ganz aggressive standardisierte Prozesse, weil ich wäre selber nicht bereit, einen Berater zu bezahlen, der keine Standards hat, weil er sich totspielt. Also eine Honorarberatung ist für mich, um im Fußballsprech zu bleiben, erste Bundesliga, da muss man seine Hausaufgaben gemacht haben, um dann wirklich ein geiles Honorar auch platzieren zu können. Ja, Honorarberatung, wenn man sehr selbstbestimmt auftreten kann, können wir machen, dauert mich 10 Stunden, mein Stundensatz sind 170 Euro brutto, weil du bist Privatkunde, 1700 Euro Worst Case, wollen wir die Reise gemeinsam gehen, ja, nein, vielleicht. Es ist ein ganz anderes Miteinander auch mit dem Kunden. Die fangen auch auf einmal an, pünktlich in den Gesprächen zu sein, ihre Zuarbeiten zu leisten, mitzudenken, hinterher zu sein. Also es ist ein ganz andere Beziehungsebene auch zwischen Berater und Kunde.
Gehe ich mit. Wenn ich für mich selber das jetzt aber machen würde, ich hätte ein Problem, meine Mitarbeiter und mich zu bezahlen, wenn ich heute anfangen würde, vielleicht bei einer Rentenvorsorge, bei einer PKV oder bei einer BU, nicht die Provision, die für den Einzelfall im Zweifel zu hoch ist, ja, mitzunehmen, weil der normale durchschnittliche Versicherungsbestand ist ja einfach von bis.
Ja.
Und ich glaube, dass ihr natürlich ein Stoppschild da habt und ein gewisses Klientel, das ihr anzieht und ein anderes bewusst abstoßt. Wenn ich jetzt aber einen Teil meines, oder ich denke, ich spreche hier für viele Makler, einen Teil zumache und dann quasi bei den, ich nenne es mal, den Reichen deutlich weniger nehme, als ich eigentlich bekommen könnte bei einem Bruttotarif, dann könnte ich die sich mein Honorar nicht leisten können, aber bis dato eben auch zu 30% meine Kunden sind, mir gar nicht mehr leisten. Wie wäre also der Schritt weg von, ich mache einen Bruttotarif, weil ich eine Mischkalkulation brauche, hin zu, ich nehme von jedem das gleiche Honorar, dass es für den Endkunde fairer wird?
Ja, es ist ein Riesenthema. Wir hatten halt damals den Vorteil, wir sind aus dem Studium herausgekommen. Wir haben nichts verdient. Wir mussten auch erstmal nichts verdienen, weil wir aus der WG heraus beraten haben, so richtig Startup-Life, weißt du, und konnten uns das Ganze spannend aufbauen. Das Bier konnten wir uns trotzdem noch finanzieren. Natürlich, wenn ich jetzt ein größeres Maklerunternehmen habe, wo ich einen riesen Indienst habe und so weiter und stelle von jetzt auf gleich auf Stundensatz, Pauschalen oder was auch immer um und habe keine Bestandsquotagen oder Abschlussquotagen mehr, so einfach funktioniert das Spiel nicht. Deswegen sage ich auch, bevor ich den Schritt in die Honorarberatung gehe, müssen andere Hausaufgaben gemacht werden. Wir müssen reingehen bei dir und gucken, okay, welche Produktivität haben wir, welche Effizienz haben wir, wo gehen Zeiten einfach ins Nirvana, die niemand was bringen, wo können wir digitaler werden, wie kriegen wir ein papierloses Büro hin. Natürlich würde ich, wenn ich diesen Shift mache, nie im Bestand anfangen. Ich würde von heute auf morgen maximal bei Neukunden anfangen, Honorare zu kommunizieren, zu platzieren, weil ich selber auch das Kommunizieren eines Honorars üben muss. Das ist für uns Beraterinnen eine neue Welt. Und es braucht, wie bei allen unternehmerischen Weiterentwicklungen, auch eine Investitionsbereitschaft. Das ist Fakt. Also ich werde nicht von jetzt auf gleich auf Honorar umstellen können und davon ausgehen, dass ich von jetzt auf gleich mindestens denselben Umsatz habe. Also da muss auch eine gewisse Bereitschaft sein, in die Schmerzzone zu gehen und zu sagen, okay, die nächsten 2 Jahre schnallen wir den Gürtel ein bisschen enger, aber dafür haben wir hinten raus ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Es braucht weniger Selbstständigkeit oder weniger selbstständiges Denken, mehr unternehmerisches Denken bei dem Thema.
Das heißt, wenn ich jetzt aber sage, ich habe ein laufendes Maklerbusiness, verdiene Geld, aber noch nicht so, dass ich jetzt Riesensprünge mache, wäre der Plan zum sagen, erstmal einen Puffer aufbauen und Schritt für Schritt mit Neukunden zu starten, damit ich aus der Stärke raus Sachen ändern kann und nicht dann, wenn der Gesetzgeber mich zur Änderung zwingt oder die KI.
Also einen Puffer solltest du auf alle Fälle haben. Ich sage mal, so 6 Monatsausgaben wäre ganz nice, wenn du die irgendwo liquide hättest, unternehmerisch betrachtet. Und ja, definitiv bei Neukunden beginnen, den Bestand erstmal unberührt lassen, auch beim Ausrollen von Servicevereinbarungen. Fangt immer bei Neukunden an, geht nicht auf euren Bestand sofort. Haben wir auch so gemacht. Und in der Zeit wirklich gucken, okay, was, wo geht welches Geld hin, wo geht welche Zeit hin, wie kann ich mein Unternehmen schlanker machen, aber natürlich auch eine klassische Preiskalkulation, also ich hatte so ein BWL-Studium, wie werden Preise kalkuliert, ne, zu gucken, okay, variable, fixe Kosten, was kostet mich das Personal, was kostet mich Software, Internet, Strom und so weiter und so weiter, und das muss ja dann irgendwie dem Honorar ja auch, mein Unternehmergehalt, das muss ja dann einkalkuliert werden. Und dann kriege ich, wenn ich dann bei den Neukunden anfange, den Bestand lasse ich erstmal in Ruhe, den mache ich 1-2 Jahre später, kriege ich den Shift relativ gut hin.
Heißt, hier wirklich auch gute Prozesse zu implementieren, dauert Zeit und kostet Geld?
Gute Prozesse, ja, das kann Geld kosten, das kostet definitiv Zeit. Ich glaube, das kostet viel mehr Ernsthaftigkeit und Bereitschaft, sich selber zu hinterfragen und einfach auch mal Scheißarbeiten zu machen. Honorare zu bauen, das macht kein, Prozesse zu bauen, das macht keinen Spaß. Wir kennen das, ne? Aber wenn ich einmal einen Prozess habe und den dann auch vertesten kann und dementsprechend auch weiterentwickeln kann, wird es für mich irgendwann selbstverständlich und man ist hochgradig, ne, effizient.
Also Thema 1, was man beachten muss, Zeiten ändern sich, Honorare werden immer mehr Thema, weil wir eben über Abschlussprovisionen nicht mehr langfristig leben sollten, weil es für den Kunde nicht optimal ist, als auch die KI als unbegrenzte Wissensdatenbank und die gesetzlichen Regulierungen uns so ein bisschen in die Richtung zwingen. Ich glaube, wenn wir 40 Jahre jetzt zurückgehen würden in die Finanzbranche oder 20 oder 80, es gab immer irgendwo wahrscheinlich ein Damoklesschwert, das über der Branche hing, dass man gesagt hat, ab sofort passiert irgendwas anderes und danach ist nichts mehr, wie es davor war. KI ist aber, glaube ich, du machst da immer ein schönes Bild mit einer Welle, wo ich sage, ich glaube, die Welle ist jetzt deutlich größer, die es zu reiten gilt, wie die Welle vielleicht vor 20 oder 40 Jahren, weil wir einfach in einer ganz anderen Geschwindigkeit leben.
Ich war vor 40 Jahren noch nicht in der Branche, aber ich glaube, das ganze Thema KI, das schlägt ja jetzt nicht nur in der Finanzbranche ein, das schlägt ja überall ein, wie viel Berater, wie viel Dienstleister und so weiter müssen sich heute die Frage stellen, wird es meinen Mehrwert, meine Dienstleister überhaupt noch brauchen? Es ist eine andere Art, weil es eben voll auf die klassischen Vermittlungsgeschäftsmodelle einschlagen wird. Früher hatten wir andere Themen, das waren rechtliche Themen, Regulatorik, alte Hasenregelung, Zertifizierung, Weiterbildungspunkte, IDD, das war alles so ein bisschen so an der Fassade gekratzt, aber ich glaube, die jetzige Welle, die da kommt, ohne Angst zu machen, das ist ja eine Chance, ich sage mal, das ist die Mega-Chance, wir gewinnen alle Zeit. Die KI schenkt uns Zeit, ist die Frage, was machen wir in der gewonnenen Zeit, aber die schlägt halt anders auf die klassischen Vermittlungsgeschäftsmodelle ein, aggressiver.
Ich sage immer eine Sache, die hätte ich früher auch nicht verstanden oder hätte mich geärgert. Alles, was neu kommt und irgendwo eine Qualität in die Branche bringen muss, tut mir, der für sein eigenes Verständnis sagt, er möchte ein Qualitätsmakler sein, langfristig gut, weil er die Hürde für schlechte Geschäftsmodelle und die schwarzen Schafe, wie wir sie immer liebevoll nennen, schwieriger macht. Und dadurch red ich mir ein, wenn der Markt aussortiert, bleibt nachher unterm Strich auch mehr bei mir hängen, weil es weniger Marktteilnehmer geben wird.
Gut, die wird es aufgrund der Altersstruktur leider sowieso geben. Wie viele Berater werden wir in 10 Jahren noch haben? Ne? Das müssen wir uns ja auch mal die Frage stellen. Wir haben ein extremes Nachwuchsproblem. Ich weiß nicht, Branchendurchschnitt in der Beraterschaft 55, korrigiere mich gerne.
Je nachdem, wenn der Frägschwäche Statistik noch höher. Ja.
Genau, also das Problem haben wir so oder so. Genau.
Jetzt haben wir aber, also ich sag's in jedem Podcast, ich bin Gott froh, dass es Strukturvertriebe gibt, weil ohne ja. Strukturvertriebe hätten wir gar keinen Nachwuchs mehr in der Branche. Wenn ich jetzt aber quasi eine Sache überleg, wir haben uns jetzt drüber unterhalten, Honorare werden immer wichtiger werden, Abschlussprovisionen werden kleiner werden oder müssen auch kleiner werden. Besteht da nicht auch aus deiner Sicht die Riesengefahr, dass wir Strukturvertriebe irgendwo abschneiden, weil der Strukturvertrieb lebt ja davon, dass Abschlussprovisionen oben reinkommen und im Zweifel auf, ich weiß nicht, wie viele Ebenen es im Strukturvertrieb gibt, sagen wir mal 10, aufgeteilt werden müssen. Siehst du dieses Problem auch? Wenn ja, gibt's eine Lösung?
Also ich komme ja auch aus Strukturvertrieben, die haben mich in die Branche gebracht, deswegen bin ich sehr dankbar. Ich liebe die grundsätzlich jetzt nicht dieses Pyramide und da geht Geld durch verschiedene Etagen, sondern dieses Berater kriegen links und rechts Leitplanken, Beratungsunterstützung, es wird auf eine gewisse Ausbildung auch geachtet und so weiter. Also muss man Strukturvertrieben schon teilweise echt auch heute noch den Hut ziehen.
Absolut.
Ich glaube, das Thema Honorar oder nennen wir es einfach mal eine Dienstleistung gegen Entgelt in unserer Branche wird auch durch irgendeinen großen Vertrieb so richtig in den Markt einschlagen. Das werden nicht wir kleinen Hansel-Makler sein, die da ihre Stundensätze haben und so weiter. Ich weiß nicht, was da die großen Vertriebe alle so denken. Ich bin da selber an der Idee dran. Aber ich glaube, das Thema Honorar wird durch einen größeren Vertrieb so richtig ausgerollt werden. Bin ich mir ziemlich sicher, wie er auch immer heißen wird, wir wissen es nicht.
Aber du siehst auch die Gefahr. Ich finde, wenn ich eine Altersvorsorge verkaufe und eine BWS habe, wo ich nachher so und so viel Promille bekomme, da fühle ich mich weniger beschnitten, wie wenn ich sage, lieber Kunde, ich verkaufe dir jetzt hier was für 1500 Euro und bei mir selber landen nur 375 Euro in der Tasche. Glaube in mir persönlich würde das was machen und es wird sich schlechter anfühlen, wie wenn ich nur einen kleinen Teil einer BWS bekomme.
Ja, also Thema Nachwuchsproblem. Wenn wir zukünftig nur noch Honorare verdienen, gewinnen wir dann noch junge Leute? Das war ja so ein bisschen die Kernfrage. Ich glaube schon, ich habe das Gefühl, wir gewinnen trotzdem noch junge Leute. Wir werden nicht mehr so viele gewinnen, aber wir werden von der Art und Weise der Menschen vielleicht auch einen gewissen besseren Typ Mensch gewinnen. Ich liebe die Branche. Ich bin seit 2009 Teil der Branche, vorher auch schon. Aber wir müssen ja auch mal ehrlich sein, wen lockt denn die Branche an? Welchen Typus, welche Persona lockt es denn an? Ne? Es sind teilweise sozial inkompetente Leute, die von Rolex und Ferrari träumen, wo ich mir dann immer denke, okay, und die werden jetzt auf Privatpersonen losgelassen und sollen die beraten, wie die in Zukunft mit ihren... Also die werden wir dann nicht mehr gewinnen. Das würde ich auch gar sehr unterstützen. Wir werden einen anderen Typ Mensch gewinnen. Und wenn du von vornherein in die Branche kommst und wir haben einen gewissen Ethos, wir haben auch eine gewisse Qualität, wir haben auch jetzt mal jeder, der, wie es bei Juristen ist, du musst ein Staatsexamen nachweisen und so weiter und so fort, dann werden wir eine ganz andere Qualität bekommen. Na, im Rechtsbereich, die gewinnen ja auch immer neue Leute. Also das, wir müssen wirklich, wenn wir in die Zukunft denken, viele Muster loslassen. Und das hat was mit Ausbildung, mit Qualifikation. Wer sind wir als Branche? Wer wollen wir als Branche sein? Was ist unsere Verantwortung? Ja, wir werden die jungen Leute definitiv gewinnen, aber dann muss die Branche halt wirklich mal diesen Shift hinlegen und wirklich komplett die alten Muster loslassen.
Verstanden. Macht auch absolut Sinn für mich. Was sind noch Punkte, wo du sagst, wo man drüber reden muss, was quasi so in Zukunft prozessual wichtig für einen jungen Makler ist, der quasi in dieser Branche losläuft?
Also wenn ich jetzt ein junger zum Beispiel Versicherungsmakler bin und ich möchte in diese Branche gehen, weil ich das für mich als Mission sehe, Menschen, Unternehmen, wie auch immer zu beraten, den Ängste vom Hals zu halten, Gelassenheit zu sorgen, den Rücken frei zu halten, dann ist es vor allen Dingen, glaube ich, sehr wichtig, dass wir alle ein gewisses Fundament an unternehmerischen Kenntnissen haben. Es muss jetzt nicht jeder BWL studiert haben, aber das sind so einfache Grundlagen. Das ist das, was ich dann teilweise erlebe. Und ich tue mich selber schwer. Ich bin jetzt auch keiner, der gerne Zeitmessungen macht oder mit Kennziffern arbeitet und so weiter. Aber genau das ist das, was es am Ende auch ausmacht, zu sagen, ich bin ja nicht früh aufgestanden und habe gesagt, oh, Prozesse, das ist verdammt geil. Heute baust du Prozesse, das ist mega, das ist, du hast du Bock drauf. Nein.
Dachte, das wäre so gewesen.
Ja, das kann man manchmal denken, aber Tom und mich haben ja die Kennziffern. Wir arbeiten seit Anfang an mit Kennziffern und das ist jetzt nicht nur Umsatz und Gewinn, sondern wir tracken alle Zeiten und alle Zahlen und werten die einmal im Monat auch aus und haben halt daran erkannt, was haben wir denn für einen Umsatz pro Arbeitsstunde? Und da fließt auch ein, wenn ich einen Blogartikel schreibe, wenn ich Weiterbildung habe, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich was auch immer, ne? Was haben wir denn für einen Umsatz und was haben wir denn für einen Gewinn? Und der war am Anfang ganz erschreckend. Und wenn ich viele Beraterinnen vor der Flinte habe und mit denen das Thema Kennziffern spiele, es ist teilweise leider auch gruselig, wenn ich sehe, dass hochwertige Berater, die fachlich total fit sind und total coole Menschen sind, mit einem Gewinn pro Stunde von 20, 25 Euro nach Hause gehen, wo ich mir denke, Alter, warum? Natürlich können wir jetzt 80 Stunden die Woche arbeiten gehen, damit am Ende das Ergebnis hoch ist, aber das kann ja nicht die Lösung sein. So eine gesunde 35-Stunden-Woche, ne, angemessenes Einkommen, das ist doch das, was wir alle wollen. Also von daher dieses mit sich selber auch in die Kritik gehen, mit Kennziffern arbeiten, Zeiten zu messen, und wenn ich die Kennziffern sehe, dann komme ich automatisch auf die Idee, okay, ich muss was optimieren, weil ich mit mir selber unzufrieden bin. Also ich bin ein großer Freund von Kennziffern und das löst viele Probleme.
Zwei Fragen. Frage 1, heißt es quasi danach tatsächlich einfach auch zu wissen, welche Aufgaben ich quasi outsource oder jemand gebe mit einem geringeren Stundenlohn als mein Unternehmerlohn? Frage 2, welche Kennziffern wären denn aus deiner Sicht, wenn ich bis dato mich noch nie mit der Thematik beschäftigt habe, die so, wo man so ein bisschen Pareto-mäßig umsetzen kann, dass ich einfach mal ein Grundgerüst baue, ohne es jetzt ins 100% treiben zu müssen?
Also Kennziffern sind grundsätzlich diese, dass ich mal so gucke, messe, was habe ich für Anfragen an Neukunden pro Monat und wie viel von den Anfragen pro Monat bekomme ich wirklich als Kunde, als Mandat. Das ist immer, weil da haben viele auch eine riesen Verlustquote zwischen Erstkontakt hin zum ich wäre wirklich Kunde. Und dann sind viele Kennziffern auch vom Geschäftsmodell abhängig. Also wo willst du hin? Willst du die ganzheitliche Beratung machen? Willst du Gewerbespezialist sein? Willst du PKV-Spezialist sein? Klassische Kennziffer ist so das Thema Empfehlungsquote, das wirklich zu messen. Also wie viele Kunden kommen durch Weiterempfehlung? Ich mag die Vertragsdichte, Vollmandatsquote, wenn man da wirklich hin will. Okay, Stornoquote kennt jeder. Eine meiner Lieblingskennziffern ist Anteil produktiver Arbeitszeit an der Gesamtarbeitszeit. Also in wie viel Stunden meiner Arbeitszeit verdiene ich wirklich Geld? Und in wie viele Stunden verdiene ich kein Geld, weil ich auf Social Media was mache? Umsatz und Gewinn pro Stunde wirklich mal runterzubrechen. Also mein Umsatz durch die Stunden, die ich arbeite. Das ist so, da kann man viele auch wirklich mal in die Realität zurückholen. Anteil an wiederkehrenden Erträgen. Auch total schön. Anteil Marketing und Kommunikation an der Gesamtarbeitszeit. Auch schön, weil dann stellt man relativ viel fest, dass wird relativ schnell fest, dass viele zwar sehr kommunikationsfreudig sind und eine Top LinkedIn, Instagram, was auch immer Auftritt haben, aber es ist am Ende 40-50% der Gesamtarbeitszeit ausmachen, wo sie kein Geld damit verdienen. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Also die können wir im Nachgang auch gerne zur Verfügung stellen. Was ich auch immer mag, ist dieses, wenn du jetzt klassischer Versicherungsmakler bist, wie viel Prozent deiner Kunden als Versicherungsmakler haben denn auch ein Depot bei dir? Warum? Hast du einen Investment-Spezialist? Ich finde Depots relativ interessant. Ich glaube, jeder Endkunde braucht ein Depot. Ob das jetzt von Anleihen-ETFs über Geldmarktfonds, über Aktien-ETFs, über was auch immer Einzelwerte, ist erstmal völlig Wurst. Aber ich glaube, das ist so ein blinder Fleck, den viele nicht bedienen, weil sie unsicher sind oder keine Lösung haben oder keinen Spezialisten haben. A, lassen wir damit Geld liegen. Ich kann ja über, wenn ich das an einen Spezialisten abgebe, eine Art Tippgeberprovision, was auch immer bekommen. Und B, ist es ein blinder Fleck bei meinen Kunden und wird dem Anspruch nicht gerecht, unsere Kunden ganzheitlich zu beraten.
Spannendes Thema. Ich hatte ja bis vor anderthalb Jahren selber keinen 34F. Wurde auch nie nach einem 34F, also nie nach Depotlösung gefragt. Und das ist ja wie immer, ich könnte jetzt natürlich sagen, meine Kunden wollen das nicht. Ja. Seit ich ein 34F habe und es in meinem Beratungsprozess angesprochen wird,
wollen sie es.
Wollen sie es plötzlich doch, ganz komisch. Und da merkt man ja, es ist einfach ja, wie bin ich selber gepolt, wie spreche ich es an und habe ich überhaupt einen Prozess dafür, es abzufragen?
Genau, ich habe noch zwei. Ich habe den Digitalisierungsgrad, den ich mittlerweile ganz neu messe bei den Geschäftsmodellen. Also wie viel Prozent der Tätigkeiten, der Prozesse, der Arbeit sind digital auch abwickelbar. Und meine Lieblingskennziffer, der Standardisierungsgrad. Also wie mit wie viel Standards, Prozessen arbeiten wir. Auch Kunde kommt mit einer Anfrage, Bestandsprozesse, Schaden kommt rein. Also welche Standards haben wir, wie viel Standards haben wir, weil so ein Prozess ist am Ende die Ausgangssituation für einen digitalen Prozess, und wenn ich einen digitalen Prozess habe, kann ich das auch irgendwann und meine Daten auch digitalisiert habe, geil in eine KI pflegen. Wir werden irgendwann alle viel mehr mit eigenen digitalen Tools arbeiten und Lösungen arbeiten, aber dazu gehört es, dass wir Prozesse haben, und dazu gehört es, dass wir unsere Daten digitalisiert haben.
Ist das, was ich ganz oft erlebe und vielleicht auch durch dich so ein bisschen draufgestoßen worden bin, wichtig ist, deine Daten müssen funktionieren. Dann müssen Prozesse funktionieren, dann können wir über Automation nicht reden. Aber nur, wenn du ein Haus gebaut hast und quasi das Fundament EG und das OG hast, dann kannst du ein Dach draufsetzen. Und ich erlebe ganz oft gerade, dass viele erst das Dach bauen, bevor sie das Fundament legen, und sich dann wundern, dass die KI nicht funktioniert. Aber wenn die Datengrundlage nicht da ist, dann...
Ja, das ist halt die bequeme Haltung, die wir in unserer Branche leider zu oft haben. Es kann sein, dass wir wenige Unternehmer haben, viele Selbstständige haben, fachlich gute Menschen, aber denen fehlt halt in gewissem Maß vielleicht das unternehmerische Know-how. Also wirklich zu sagen, ich muss raus aus meiner Komfortzone und ich muss meine Hausaufgaben gemacht haben, um dann wirklich auch eine KI zu nutzen, sich hinzusetzen, Arme zu verschränken, zurückzulehnen und so, ah, KI, geil, KI nehme ich. Sofort, geht los, komm, gib her. Ja, das ist wie mit der Honorarberatung. Aber da musst du erst was dafür tun, lieber Makler. Genau.
Nee. Okay. De facto haben wir jetzt über folgende Sachen geredet. Vergütungsmodelle, die sich ändern werden. Die Art und Weise, was wir, ich nenne es mal, zu tun haben. Also was unser Arbeitsumfeld ist. Wir haben mein Lieblingsthema, KI-Thema, so ein bisschen geschnitten. KPI ist ja die Zusammenfassung von Punkt 4. Das heißt, wir haben so 4 Baustellen, die irgendwo unseren Arbeitsalltag ändern werden. Da ich ja immer ein Fan von, also ich brauche jetzt ein 5. Stefan. Wenn wir jetzt mit 4 Themen rausgehen, tut mir es weh. Siehst du noch eine 5. Baustelle? Du musst natürlich jetzt keine erfinden, wenn du sagst, das sind so die Hauptthemen. Aber gibt's noch ein 5. oder vielleicht auch ein 6., wo man unsere Branche berühren wird?
Also ich lasse mal das Thema Nachhaltigkeit. Alle wissen, ich bin ein großer Freund der Nachhaltigkeitsthematik, aber das lassen wir außen vor. Ich glaube, dieses, es ist schwierig, aber das Thema Transparenz, Ehrlichkeit zu anderen und Ehrlichkeit auch mit sich selber. Wir tun ja so in der Branche teilweise, müssen wir mal ehrlich sein, wir sind alle Freunde und wir tauschen uns aus und wir geben Geschäft ab und wir sind fair und ehrlich zueinander. Ja, aber oft auch leider nein. Also dieses sehr dann doch Ellenbogen raus, mein Business nicht abgeben, Kunden gebe ich nicht ab, weil da verliere ich ja die Einnahmen und der macht am Ende einen schlechteren Job als ich, oder sich wirklich mal offen und ehrlich auszutauschen, Transparenz auch über meine Art der Vergütung zu reden gegenüber Kunden. Ich verdiene jetzt am Abschluss des Produktes XY Euro Abschlusskortage. Ich habe so und so viel Zeit dafür investiert. Das mache ich. Auch Ehrlichkeit, das kann ich nicht. Ich mache das nicht, ich kann das nicht. Ich habe in den letzten 10 Jahren 3 PKVs vermittelt. Frag jeden, aber bitte nicht mich. Also das ist, es sind so, sagen wir mal so ein bisschen das Thema Mindset. Dürfen wir wachsen? Jetzt hast du dein 5. Thema bekommen.
Ja, nee, passt. Stefan, ich würde über fast jedes der Themen dich am liebsten nochmal zu einer separaten Podcast-Folge einladen. Weil ich glaube, wir haben es sehr gut an der Oberfläche und vielleicht einen ganz kleinen Tick darunter gekratzt, aber es kann ja so viel bei allem, worüber wir hier reden, noch in die Tiefe gehen.
Definitiv. Es sind sehr globale Themen. die greifen in alle Themen rein und der Switch in eine Honorarberatung, das Ändern des Geschäftsmodells, wie sieht die Beratung, das sind alles große Themen, die muss man Projektmanagement kleinteilig denken mit Etappen und so weiter. Also können wir mal noch gerne später Podcast dazu machen.
Cool. Gibt es irgendwas, wo du jetzt wirklich sagen kannst, lieber junger Makler, schön, dass du in der Branche bist. Du hast es erkannt, du musst was ändern, sonst wirst du eliminiert werden. Gibt es so diese zwei, drei kleinen Sachen, wo du sagst, fang mal damit an, dass du in kleinen Schritten das Ding zum Laufen kriegst und nicht abgehängt wirst?
Die sind so banal und so einfach. Auch das kennst du. Das ist das, was ich mit jedem mache. Ich sage immer, finde dein Warum. Also was ist deine eigentliche Motivation? Was ist dein Antrieb? Bist du in die Branche gekommen, um Geld zu verdienen? Bist du in die Branche gekommen, um besser zu sein als andere? Bist du in die Branche gekommen, weil du Menschen wirklich helfen willst? Also finde deinen Antrieb, finde dein Warum. Weil der ist wichtig, gerade wenn wir auch mal aufs Gesicht bekommen, unternehmerisch, oder wenn irgendwas mal nicht so läuft. Eine eigene Vision zu haben, also ne, das Licht am Ende des Tunnels, und seinen eigenen Auftrag, die Mission auch zu haben. Ich glaube, also das hat mir schon oft den A gerettet und mich oft auch mal wieder zum Aufstehen gebracht. Also finde dein Warum ist ein großes Thema. Und dann eben dieses Fokusthema, Zielgruppe. Bist du Module, ganzheitliche Beratung? Bist du Spezialist für PKV? Auch das Thema Vergütungsmodelle, was passt zu dir? Und das wirklich aus sich heraus auf einem Blatt Papier niederzuschreiben, da auch sehr konsequent zu bleiben und jetzt nicht, es wird ja immer eine andere Sau auch durchs Dorf gejagt, ich muss Immobilien vermitteln, weil da verdienst du das und da musst du jenes. Bleibt bei euch, das ist mir wichtig. Also lernt euch selber kennen und bleibt bei euch. Ich glaube, das ist so. Wenn ihr euch selber treu bleibt und wirklich einen gesunden Antrieb dahinter habt, dann macht ihr gutes Geschäft, dann seid ihr erfolgreich und ihr könnt auch wirklich Menschen helfen.
Cool. Ich finde, das war ein sehr, sehr tolles Schlusswort. Und mich freut, dass wir es heute bei unserem dritten Termin geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Da die ersten ein, zwei Mal, ich weiß gar nicht, einmal kam Baustelle bei mir vorm Haus dazwischen, beim anderen Mal kann ich schon gar nicht mehr sagen, was war, aber cool, dass wir es heute geschafft haben. Stefan, schön, dass du da warst.
Danke.
Makler und Vermittler Podcast, over and out.